So, im Namen unseres Herrn Jesus Christus möchte ich auch euch heute ganz herzlich willkommen heißen. Wir haben ja Erntedanksonntag und als ich vor ein paar Wochen das Thema festlegen musste für den heutigen Tag, da habe ich das noch gar nicht gewusst, dass heute Erntedankfest ist. Und ich habe das Thema gewählt, die Gaben Gottes für seine Gemeinde. Aber wir werden dann später sehen, dass das ja eigentlich auch ganz gut zu diesem Tag passt. Die heutige Botschaft besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werde ich einige Gedanken zum Erntedankfest weitergeben. Im zweiten Teil hören wir dann die eigentliche Botschaft von den Gaben Gottes für seine Gemeinde. Ich werde heute aber nicht über die Geistesgaben und ihren Gebrauch in der Gemeinde sprechen, so wie in 1. Korinther Kapitel 12 bis 14 beschrieben, sondern von den grundlegenden Gaben Gottes für seine Gemeinde. Und so möchte ich auch noch ein Buch vorstellen. Wir hatten ja diese Woche Besuch von Gerhard und Ellen Schadbeck und sie haben dann die Andachten, also die Ellen hat die Andachten gehalten und das war sehr gesegnet. Und sie hat mir dann am Schluss noch gesagt, ja, weißt du, es wäre gut, wenn du jedes Mal auch auf ein Buch hinweisen würdest. Also einfach Bücher, die eben helfen, dass wir die Bibel besser verstehen oder einfach zur Stärkung des Glaubens. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und möchte ein Buch vorstellen, und zwar mit dem Titel Die Versammlung Gottes von William Kelly. Das Buch ist so aus den Brüderversammlungen geschrieben worden, aus dieser Sicht. Und ich werde auch heute im zweiten Teil viele Gedanken auch von diesem Buch aufnehmen und euch dann so weitergeben. Also ein sehr gesegnetes Buch, das ich nur herzlich empfehlen kann. Die heutige Schriftlesung findet sich in Epheser Kapitel 4, die Verse 7 bis 16. Epheserbrief Kapitel 4, Vers 7 bis 16. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist, zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreifung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Soweit die Schriftlesung, und bevor ich nun beginne, möchte ich auch noch ein kurzes Gebet sprechen. Himmlischer Vater, im Namen Jesu hab Lob und Dank auch für den heutigen Erntedanksonntag. Hab Lob und Dank für die Versammlung hier in der Arche. Ja, danke, dass du es immer wieder ermöglichst, dass wir uns hier versammeln dürfen in deinem Namen. Und so danken wir dir auch für das heutige Thema. Danke, Herr Jesus, dass du in die untersten Örter der Erde hinabgekommen bist, Mensch geworden bist wie wir, und dass du jetzt aber in der Herrlichkeit bist beim Vater und auf uns blickst, voller Gnade und Barmherzigkeit. Herr, wir danken dir für solch eine Gnade, und so öffne du uns doch die Herzen, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort, und schenk auch Gnade zur Verkündigung. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Wie schon erwähnt, möchte ich nun zuerst einige Gedanken zum heutigen Erntedanksonntag weitergeben. Ich habe mich einmal erkundigt, was denn in der weltlichen Wissensdatenbank Wikipedia über das Erntedankfest geschrieben steht. Das ist so eine Wissensdatenbank, eine bekannte, die auf dem Internet zu finden ist. Und da steht Folgendes: Bei der Feier, die oft in einer Kirche veranstaltet wird, werden Feldfrüchte, Getreide und andere als Gaben bezeichnete Produkte, denen man eine besondere Naturnähe unterstellt, Mehl, Honig, Wein etc. dekorativ aufgestellt. Eine aus Getreide oder Weinreben geflochtene Erntekrone wird oft in einer Prozession durch das Gemeindegebiet getragen. In ländlichen volkskirchlichen Gemeinden kommen zu den Gottesdiensten zahlreiche Gemeindeglieder zusammen. Mit dem Erntedankfest soll an die Arbeit in Landwirtschaft und Gärten erinnert werden und daran, dass es nicht allein in der Hand des Menschen liegt, über ausreichende Nahrung zu verfügen. Die Erntegaben werden nach dem Fest häufig an Bedürftige in Obdachlosenheimen oder an andere karitative Einrichtungen verteilt. Es liegt also nicht in der Hand des Menschen, dass er über ausreichend Nahrung verfügt. Und dem können wir natürlich nur zustimmen. Der nächste Abschnitt über die Geschichte dieses Festes wird jetzt aber noch interessanter, da eben auch eine Bibelstelle erwähnt wird. Ich fahre fort. Erntedankfeste gab es schon in vorchristlicher Zeit. Vergleichbare Riten sind aus Nordeuropa, Israel, Griechenland oder aus dem Römischen Reich bekannt. Im Judentum gab und gibt es das Schavuot, das Wochenfest nach Beginn der Ernte, und das Sukkot, das Laubhüttenfest, im Herbst am Ende der Lese. 2. Mose 23, 16. In der katholischen Kirche ist ein Erntedankfest seit dem 3. Jahrhundert belegt. Da die Ernte je nach Klimazone zu verschiedenen Zeiten eingebracht wird, gab es nie einen einheitlichen Termin. Nach der Reformation wurde das Erntedankfest am Michaelistag, 29. September, oder an dem Sonntag davor oder danach gefeiert. Mit der Zeit bürgerte sich weit überwiegend der erste Sonntag nach dem Michaelis als Termin für das Erntedankfest ein. Zitat Ende. So steht es also in Wikipedia. Es ist bezeichnend, dass hier ein sogenannter Michaelistag erwähnt wird in Verbindung mit dem Erntedankfest. Die römisch-katholische Kirche gibt sich ja auch als die alleinseligmachende Kirche aus, also man könnte sagen als die christliche Kirche, die direkt von Gott beglaubigt sei. Unter anderem auch eben durch das unbiblische Papsttum. Papst Gelasius I. legte im Jahr 493 das Fest des heiligen Erzengels Michael und aller Engel auf den 29. September, den Weihetag der Michaelskirche an der Via Salaria in Rom. Das Fest des heiligen Michael wird bis heute von der römisch-katholischen, der anglikanischen und einigen protestantischen Kirchen begangen. Wir wollen uns jetzt aber klar darüber sein, dass die Bibel nirgends zu solchen Verehrungen der Himmelsmächte aufruft. Menschenverehrung oder sogenannte Heiligenverehrungen und Engelsverehrungen sind ganz klar ein Resultat von Verirrungen und meist eben ausgelöst durch dämonische Kräfte. Und diese sind leider in der katholischen Kirche bekannt. Wir wollen uns aber jetzt nicht mit diesen Dingen, sondern mit Erfreulichem, nämlich mit der Tatsache beschäftigen, dass im Zusammenhang mit der Beschreibung des Erntedankfestes auch das Laubhüttenfest der Israeliten erwähnt wird. Und das eben sogar mit einer Bibelstellenangabe. Das hier erwähnte Fest in 2. Mose 23, 16 entspricht nämlich tatsächlich dem Erntefest am Ausgang des jüdischen Jahres. Ich zitiere 2. Mose 23, die Verse 14 bis 16. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen zur bestimmten Zeit im Monat Abib, so wie ich es dir befohlen habe. Denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen. Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen, sodann das Fest der Ernte, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst von dem, was du auf dem Feld gesät hast, und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. Das jüdische Jahr endet und beginnt im September oder Oktober. Der Neujahrstag oder Tag des Schofars ist am ersten Tag des Monats Tischri. In diesem Jahr war es der 17. September. Die Israeliten schreiben übrigens das Jahr, wer weiß es, sie haben schon das Jahr 5773. Und drei Feste sind hier also erwähnt. Erstens, das einwöchige Fest der ungesäuerten Brote. Dieses Fest kommt direkt nach dem Passa. Dieses Brot, das in aller Eile ohne Hefe, also ohne Sauerteig, gebacken wurde, symbolisiert, wie der Herr die Israeliten hastig aus Ägypten führte. Zweitens, das Fest der Ernte, also das Fest der Erstlingsfrüchte. An diesem Fest brachten die Menschen dem Herrn die ersten reifen Garben, eben die Erstlingsfrüchte, der Gerste und weihten ihm somit die Ernte. Und hier haben wir schon den Bezug zu unserem heutigen Thema, nämlich das neutestamentlich gesehen. Der Herr Jesus nach Apostelgeschichte 26, 23 oder 1. Korinther 15, 23 die Erstlingsfrucht ist. Er selbst ist die Erstlingsfrucht. Als erster geistlicher Mensch hat er dem Vater die erste geistliche Frucht gebracht. Drittens, das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres. Und dieses Fest, auch Laubhüttenfest genannt, erinnert an die 40 Jahre, in denen Israel in der Wüste war. Sukkot oder hebräisch Sokote, auf Deutsch eben mit Laubhüttenfest übersetzt, ist eine einwöchige Feier der Herbsternte, während der Laubhütten errichtet werden, als Gedenken daran, wie das hebräische Volk unter Gottes Schutz während der 40 Jahre in der Wüste lebte. Dieses Fest erinnert an Gottes Treue und seinen Schutz. Sukkot gehört zu den drei Wallfahrtsfesten, zu denen alle männlichen Juden aufgefordert waren, nach Jerusalem zu ziehen, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen. Und das lesen wir in 5. Mose 16, die Verse 16 und 17. Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor den Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Und nach diesen drei Hauptfesten gibt es noch weitere Feste, nämlich insgesamt 7 Feste des irdischen Volkes Gottes, der Israeliten, die wir eben aus der Tora, der 5 Bücher Mose, ableiten können oder entnehmen können. Diese Feste sind ja ein fester Bestandteil des Gesetzes Mose. Und diese Feste mussten unbedingt eingehalten werden. Und nun gestatte ich mir eine Frage. Was haben wir heute für Feste zu halten? Oder was sagt uns die Heilige Schrift? Müssen wir als Gemeinde Jesu das Gesetz Mose befolgen? Müssen wir diese Feste auch feiern? Um es kurz zu machen, nenne ich nur wenige Bibelstellen. Da könnte man eine ganze Stunde damit füllen. Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Seit also Christus das Erlösungswerk vollbracht hat, sind wir nicht mehr ans Gesetz gebunden, sondern an den Herrn Jesus durch den Glauben. Es gilt jetzt sogar eine ganz einfache Bestimmung des lebendigen Gottes, und zwar für alle Menschen. In Römer 10, die Verse 9 bis 11, steht geschrieben: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerettet zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Was für eine Wahrheit, eine klare Wahrheit finden wir in diesen Worten, eine unübertreffbare Gnade. Und doch will der Mensch sich damit nicht zufrieden geben. Und es scheint, je religiöser der Mensch ist, desto schwerer tut er sich mit diesem einfachen Evangelium der Gnade Gottes. Also der religiöse Mensch, das Fleisch, will eben selbst noch irgendetwas dazu beitragen. Und betreffend den Festen können wir Gott mehr gefallen, wenn wir diese Feste feiern. Da sagt uns auch das Neue Testament ganz klar in Galater 4, die Verse 9 bis 11. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, Wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Die Galater hielten nach jüdischem Brauch besondere religiöse Feste und heilige Zeiten ein. Das war für sie sehr gefährlich, weil sie eben in der Gefahr standen, wieder zum Gesetz zurückzukehren, das ja nicht retten kann. Darum musste Paulus auch so klar und ernsthaft ermahnen. Wie steht es denn um uns? Sehen wir diejenigen unserer Brüder und Schwestern, die das Erntedankfest vielleicht nicht feiern, als dem Herrn untreu an? Kolosser 2, die Verse 16 und 17. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Also wenn wir Christus wirklich haben, dann sind wir zum Beispiel ja nicht einmal verpflichtet, Weihnachten zu feiern. Das sind wir nicht, denn eigentlich könnten wir ja geistlich gesehen jeden Tag Weihnachten in unseren Herzen feiern. Das sagt uns die wunderbare Botschaft, die eben himmlisch ist und nicht mehr irdisch. Ich meine das aber nicht im mystischen Sinn, sondern im nüchternen Schriftglauben, nämlich in dem, was uns der Herr geschenkt hat. Natürlich bin ich sehr froh, dass wir auch bald Weihnachten feiern dürfen. Das ist auch eine Gnade des Herrn, denn das ist immer eine sehr gesegnete Zeit. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass nicht diese Feste unser Glauben ausmachen, sondern eben den Glauben an die neutestamentliche Lehre, und das ist etwas Himmlisches, das ist etwas anderes, als was wir hier mit den Augen sehen können. Ich komme also zum Schluss des ersten Teils. Man könnte sagen, wer christliche Feste feiert, auch wenn diese weder verbindlich noch von Gott eingesetzt sind, tut gut, wenn er es im Glauben an den Herrn Jesus tut. Wer diese Feste aber nicht feiert, tut auch gut, wenn er nur im Glauben an den Herrn Jesus handelt. Wir wollen uns also auch in diesen Dingen einfach vom Wort Gottes und dem Heiligen Geist leiten lassen. Kommen wir nun zum zweiten Teil der Botschaft. In erster Linie sind alle Kinder eine Gabe. Also eine Gabe oder ein Geschenk, und zwar vom Vater für seinen Sohn Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat uns ja mit seinem teuren heiligen Blut erkauft. Es hat ihn sein eigenes irdisches Leben gekostet, dem Vater seinen einzigen eingeborenen lieben Sohn. Unser Herr hat immer dem Vater gedankt, weil der Vater der Geber ist. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Der Vater hat die bluterkaufte Gemeinde dem Sohn gegeben. Obwohl der Herr Jesus das Werk vollbrachte, wusste er um die Liebe des Vaters, von dem alle göttliche Macht und Kraft und Herrlichkeit kommt. Auch unser Herr kam ja vom Vater gesendet und ging dann nach seinem vollbrachten Erlösungswerk eben wieder zurück zum Vater. Das steht in Johannes 16, Vers 28. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. In der Schriftlesung am Anfang haben wir von den Gaben des erhöhten Christus und der Auferbauung seines Leibes gehört. Gerade im Brief an die Epheser, in dem uns der Heilige Geist die Tiefen und die Höhen der Segnungen in Christus und in der Versammlung zeigt, sehen wir, wie der Geist mehr als in nahezu jedem anderen Teil des Neuen Testamentes die Gedanken über die Gaben des Herrn Jesus Christus an die Versammlung entfaltet. Ich sage mit Absicht Gaben des Herrn Jesus Christus, denn sie werden hier so genannt und nicht Gaben des Geistes. Dieser Ausdruck ist in der Schrift nämlich kaum zu finden. Epheser 4, die Verse 7 bis 8. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Jetzt kann man sich fragen, wer sind denn die Gefangenen, die der Herr wegführte? Der Feind hatte ja zuerst die Menschen gefangen, weggeführt. Und diese Macht über die zukünftigen Kinder Gottes musste zuerst gebrochen werden. Daher wurden zuerst die geistlichen Feinde durch das Erlösungswerk Jesu beseitigt. Und demgemäß wird der Herr hier auch als derjenige dargestellt, der zum Himmel aufgefahren ist, nachdem er alle die einst starken, unsichtbaren Mächte des Bösen vollständig vor Gott besiegt hatte. Auf dieser Grundlage ruht der Dienst. Er selbst hat die Mächte der Finsternis besiegt. Er hat die Gefangenschaft gefangen geführt und daraufhin den Menschen Gaben gegeben. Paulus bezeichnete sich zum Beispiel in 2. Timotheus 1,8 als ein Gefangener des Herrn. Kinder Gottes sind Gefangene Jesu Christi und nicht mehr Gefangene Satans. Das ist die herrliche Auswirkung des Dienstes unseres Herrn. Vers 9 bis 10. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist, zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Der Herr Jesus hatte seiner Natur, seinem Wesen nach, hatte er droben den höchsten Platz inne. Dieser höchste Platz kam ihm als dem Sohn Gottes zu, der es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich erniedrigte, um Mensch zu werden. Die Beseitigung der allgemeinen und vollständigen Verderbtheit des Menschen und der Verunehrung Gottes durch die Sünde, die Überwindung Satans und eine hinreichende und gerechte Befreiung für den Menschen wären ohne die Fleischwerdung, also der Inkarnation Gottes, nicht möglich gewesen. Unmöglich. Aber er ist in die unteren Teile der Erde hinabgestiegen. Er nahm den Kummer, die Schmach und die Schande und die Sünde auf sich. Aus dieser Erniedrigung in die unteren Teile der Erde stieg er dann hinauf. Er, der ebenso wahrhaftiger Gott wie Mensch war, und zwar Mensch in der gleichen Natur, die vorher für Gott solche Früchte der Schande und der Unehre getragen hatte. Aber wenn Gott auf den neuen Menschen Jesus Christus sah, dann konnte er sich an der menschlichen Natur mehr als nur erfreuen. Er konnte sich dann, man könnte sagen, fast ergötzen an diesem neuen Menschen Jesus Christus, der eben ohne Sünde war. Jesus war als der Sohn Gottes herabgekommen, um der Sohn des Menschen zu werden. Als er auffuhr, war er nicht nur Sohn Gottes, sondern auch der Sohn des Menschen. Gerade in diesem Charakter als Mensch sehen wir ihn nun im Himmel sitzend, zur Rechten des Vaters. Und womit beschäftigt der Herr Jesus sich dort im Himmel jetzt, nach dem, was der Heilige Geist uns hier mitteilt? Er gibt den Menschen Gaben. Von dort blickt er auf diese Erde herab und seine Gnade macht Menschen zu Empfängern dieser kostbaren Gaben, die den Wohlgeruch seiner Person, seines Werkes sowie der Herrlichkeit, aus der er diese Gaben gibt, tragen. Es sind himmlische Gaben. Und wir haben gestern auch gehört, die größte Gabe Gottes an den Menschen ist der Heilige Geist. Das ist auch eine Gabe Gottes. Nämlich die größte Gabe, die ein Mensch auf der Erde empfangen kann. Nach seinem Ratschluss sollen jetzt diese Gaben nicht den Gedanken und Maßstäben dieser Welt entsprechen, sondern eben seinen. Lasst uns auf der Hut sein vor einem bösen Herzen des Unglaubens, damit wir keinem seiner Worte leichtfertig einfach darum herumgehen. Lasst uns daran denken, wie leicht wir sein Wort unter dem Vorwand, es zu ehren, es entgleiten lassen, indem wir es als etwas Vergangenes oder etwas Überholtes betrachten. Ist das lebendige Wort Gottes, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt? Wir wollen ihn, das Haupt der Versammlung, nicht so behandeln, als sei er tot, denn als solches ist er nie tot gewesen. Er nahm diese Stellung als Haupt, als derjenige ein, der lebendig aus dem Grab hervorgekommen ist und als solcher eben das Leben gibt. Die Christen neigen dazu, Christus als das lebendige Haupt seiner Leibesgemeinde zu vergessen. Er steht ja aber an der Quelle des Segens und gibt in treuer Liebe den Menschen immer noch seine Gaben, bis zum heutigen Tag. Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Das sind auch Gaben des Herrn. Wenn wir diese Gaben mit denen im 1. Korintherbrief vergleichen, werden wir auffallende Unterschiede feststellen. Einige Gaben finden wir nur dort und andere nur hier. Und das ist kein Zufall, denn zunächst einmal ist das vornehmste Ziel der hier aufgeführten Gaben im Epheserbrief die Vollendung der Heiligen, wie es in den nächsten Versen ja bezeugt ist. Diese Vollendung wird bewirkt durch das Werk des Dienstes und die damit verbundene Auferbauung des Leibes. Wir sehen hier auch schon den Grund, warum hier gewisse Gaben vorgestellt werden, andere jedoch nicht. Wir finden zum Beispiel nichts über das Reden in einer Sprache oder wie es manchmal mit Zungenrede übersetzt ist. Diese finden wir hier nicht. Auch werden keine Wunder erwähnt. Warum nicht? Was haben diese Dinge denn mit der Vollendung der Heiligen zu tun? Diese Gaben für Zeichen und Wunderwerke waren an ihrem Platz wichtig. Aber wie könnte eine Sprache oder ein Wunder einen Heiligen vollenden? Im 1. Korintherbrief sehen wir ja, dass diese Gaben nicht zur Vollendung dienten, sondern ihnen zu einem gefährlichen Fallstrick wurden. Die Korinther waren nämlich fleischlich. Sie waren wie Kinder, die sich mit einem Spielzeug vergnügen, wobei dieses Spielzeug aber ein Werkzeug göttlicher Macht war. Es ist eine ernste Lektion für uns, dass auch die größten Kräfte und die erstaunlichsten Offenbarungen des Heiligen Geistes bei einem Menschen noch keine geistliche Gesinnung bewirken und auch nicht unbedingt zur Auferbauung der Gemeinde dienen. Im Gegenteil, wenn die Gesinnung fleischlich ist, dienen sie eindeutig dazu, dass die Seele sich selbst erhebt, sich vom Herrn abwendet, ihr Gleichgewicht verliert und Unehre auf alles bringt, was den Namen Christi auf Erden trägt. Im Brief an die Epheser haben wir es jedoch mit den Gnadenabsichten Gottes in Christus für seine Versammlung zu tun, und zwar in erster Linie im Blick auf die Heiligen als solche. Gott beginnt immer mit den Einzelnen, bevor er sich mit der Versammlung beschäftigt. Er stellt die Vollendung der Heiligen voran und zeigt uns erst dann das Werk des Dienstes und die Auferbauung des Leibes Jesu Christi. Christus sammelt nicht nur, er baut auch auf, indem er sie in allem zu ihm heranwachsen lässt. Und dazu gibt er uns eben die Gaben, die aus Gnaden für genau diesen Zweck geeignet sind. Und er hat einige zu Apostel gesetzt, einige zu Propheten. In Kapitel 2 des Epheserbriefes sehen wir, dass diese beiden Gaben gleichsam die Grundlage dieses neuen Gebäudes der Versammlung Gottes bilden. Wir lesen in Vers 20, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Offensichtlich sind weder Evangelisten noch Hirten noch Lehrer die Grundlage, sondern Propheten und Apostel. Die Apostel und Propheten wurden nämlich von Gott dazu benutzt, nicht nur die Gedanken Gottes bezüglich der Versammlung zu offenbaren, sondern in besonderer Weise, man könnte sagen, die Markierungssteine seines Werkes auf Erden der Versammlung zu setzen. Sowohl die hier erwähnten Propheten als auch die Apostel gehören zum Neuen Testament. Betreffend den Aposteln können wir sagen, dass der Herr Jesus sie als eine Sendung zubereitete, die dem Volke Israel angepasst war. Denn die 12 Apostel entsprechen ganz natürlich den 12 Stämmen Israels. Als der Herr Jesus aber in den Himmel aufstieg, erhielten auch sie, auch diese Apostel, einen neuen Platz. Der Herr trug Sorge dafür, dass eben diese israelitische, irdische Form und Ordnung durchbrochen wurde, und zwar durch das Apostelamt des Paulus, weil darin jeder Gedanke an Jerusalem, jede Beziehung zu den Stämmen Israels fallen gelassen und stattdessen das eintritt, was nach Herkunft und Charakter himmlisch ist. Das meint Paulus auch in Philipper 3, die Verse 7 bis 8. Philipper Kapitel 3, 7 bis 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also eine der eindrücklichsten Aussagen des Heidenapostels Paulus. Paulus gab all seine israelitischen und gesetzlichen Vorrechte, die ja Gott selbst eingesetzt hatte, vollständig auf. Und zwar, damit er Christus gewinne, weil ihm diese neuen und gewaltigen himmlischen Offenbarungen des neuen Bundes geoffenbart wurden. Darum konnte er das Alte, das ja Gott selbst zuvor eingesetzt hatte, loslassen. Ebenso wie die übrigen Apostel war er ein Zeuge der Auferstehung Jesu. Aber nicht, weil er den Herrn nach seinem Leiden auf der Erde gesehen hätte. Er hatte den Herrn zwar gesehen, aber im Himmel. Sein Evangelium war das der Herrlichkeit und der Gnade Gottes. Mit großer Sorgfalt wird uns gezeigt, dass Paulus seinen Dienst direkt vom Herrn, unabhängig von Menschen, erhalten hat. Und dieser Dienst fand eben seinen höchsten Ausdruck in Paulus, der für alle Zeiten das deutlichste Vorbild für die Quelle und den Charakter des wahren himmlischen Dienstes wird. Also der Apostel Paulus nimmt hier eine besondere Stellung ein. So möchte ich langsam zum Schluss kommen. Mein Anliegen war, uns daran zu erinnern, dass Christus seit seiner Himmelfahrt seinen Leib auf Erden hegt und pflegt. Die Apostel und Propheten des neuen Bundes waren grundlegende Gaben für seine bluterkaufte Gemeinde und bilden zugleich die Grundlage des Hauses Gottes, weil sie die Autorität hatten, im Heiligen Geist das Werk der Entstehung der Heiligen Schrift zu vollenden. Das dürfen wir nie vergessen, und darum hatten sie eben auch diese Autoritäten eines Apostels. Diese Autoritäten, die Apostel hatten, wurden deshalb nicht mehr fortgeführt, weil ja die Schrift spätestens 100 nach Christus völlig abgeschlossen war und wir haben die Bibel seitdem als eine vollkommene Offenbarung Gottes in unseren Händen. 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also alles, was wir für das geistliche Leben brauchen, haben wir von Gott in der Form der Schrift, der Heiligen Schrift bekommen. Danken wir doch dem Herrn, dass er uns mit so einem Reichtum der Gnade, mit so einem großen Reichtum der Schrift beschenkt hat, und forschen wir doch auch täglich in der Schrift, wie es die Christen in Beröa auch taten. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich, und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Diese Brüder und Schwestern aus Beröa sind uns also ein großes Vorbild. Und wenn wir ein Leben der Hingabe an den Herrn Jesus führen wollen, brauchen wir das Wort Gottes und den Heiligen Geist, der uns ja leitet. Und deshalb möchte ich uns auch immer wieder ganz neu ermutigen, deren Herrn und eben auch der Geber aller guten Gaben in der Heiligen Schrift noch besser kennenzulernen. Es ist alles Stückwerk, auch die Erkenntnis. Aber wenn wir ihn bitten, wird er uns geben, Stück für Stück. Nicht so wie nach der Menschenweise, sondern Christus gemäß. Der Herr segne euch und behüte euch. Amen. Ich spreche den Segen des Herrn aus 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.